Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Monika, lieber David, danke für die vier Geschichten. Echt anschaulich und deutlich, dass Gier Schaden anrichtet. Hier kommt noch eine fünfte Geschichte, eine wahre Geschichte. Die Geschichte von Nick Leeson und die Pleite der Barings Bank. Schon mal von der Barings Bank gehört? Natürlich nicht, weil sie pleite ist. Passierte vor 30 Jahren. Nick Leeson ist tatsächlich verantwortlich dafür, dass diese Bank bankrott ging. Wie hat er das angestellt? Er war ein Angestellter dieser Bank. Mit 22 Jahren hat diese Bank ihn nach Singapur geschickt. Er sollte dort für diese Bank an der Börse dort, an der CIMEX, Handelsgeschäfte aufbauen. Er sollte eigentlich keine großen Risiken eingehen. Im Auftrag der Kunden sollte er Nikkei 225 Futures handeln. Was ist denn das? Nun, Nikkei 225 ist der so bekannte oder so genannte Nikkei-Index. 225 Unternehmen werden darin abgebildet, ein Barometer oder auch Thermometer für die japanische Wirtschaft. Okay? Er handelte Arbitrage, das heißt, er schaute, wo ist dieser Index am günstigsten, meistens in Singapur, und wie sieht der Stand dieses Index in Japan, in Osaka aus? Und der Preisunterschied war oft gering. Da ging es vielleicht um 0,1% oder 0,05% oder 0,025%. Aber er hat dort eingekauft, wo es günstig war, und verkauft, wo es teurer war. Und das innerhalb kurzer Zeit. Hat Gewinne abgeschöffelt, so vielleicht 50 oder 100 Pfund. Hört sich jetzt nicht viel an. Aber sein Handelsvolumen, was er zur Verfügung hatte, das ging in die Millionen. Prozentrechnung kann ja sein, dass wir alle vielleicht nicht mehr so damit vertraut sind. Aber mal angenommen, du hast 100 Euro zur Verfügung. Du legst diese 100 Euro auf ein Sparbuch oder sagt man heute Tagesgeldkonto und du kriegst dafür pro Jahr 1%. Wie hoch ist dein Gewinn? 1 Euro, oder? 1 Euro, okay, passt. Ja, 1 Euro pro Jahr. Für 100 Euro, 1 Euro pro Jahr. Legst du 1.000 Euro an, sind das schon 10 Euro. Das ist das Tolle an der Null, ne? Weil eine Null hat ja eigentlich keinen Wert, aber setzt du sie hinten dran, ist es plötzlich verzehnfacht. Also bei 1.000 Euro kriegst du 10 Euro raus. Bei 10.000 Euro 100 Euro. Bei 100.000 Euro 1.000 Euro. Höher gehe ich mal nicht. Ich weiß nicht, ob hier Millionäre anwesend sind. Jetzt habe ich gesagt, 1% pro Jahr. Jetzt sind wir hier an der Börse. Und es gibt Aktien, die steigen an einem Tag um 1%. Oder um 2%. Oder um 5%. Oder um 10%. Oder um 25%. Oder sogar an einem Tag um 150%, was jetzt im März der Fall war mit der Steueraktie. In 2 Wochen ungefähr um 1.500% gestiegen. 1.500% in 2 Wochen. Hättest du 100 Euro angelegt, wie hoch wäre dein Gewinn? Haben wir Mathematiker hier? Bei 1.500%. Der Gewinn wäre 1.500 Euro. Und bei 1.000 Euro, wie hoch wäre der Gewinn? 15.000 Euro innerhalb von 2 Wochen. Bei 1.000 Euro Investment 15.000 Euro. Wenn du 10.000 Euro angelegt hättest, wie hoch wäre dein Gewinn? Bei 1.500%. 150.000 Euro. Und hättest du 100.000 Euro angelegt, wie hoch wäre dein Gewinn innerhalb von 2 Wochen? 1,5 Millionen? Wird dir irgendjemand schwindelig? Ja, ich weiß, sowas kommt nicht so oft vor. Und die Aktienkurse gehen eben nicht immer nur nach oben. Oh, die können auch in die andere Richtung gehen. 1% minus, 2% minus, 5% minus, 30% minus. Und diese Steueraktie ist auch ganz schnell wieder gefallen. Aber wird hier irgendjemandem schwindlig bei diesen Zahlen? Oh, Nick Leeson wurde nicht schwindlig, aber er hat angefangen zu schwindeln. Er roch förmlich das Geld und hat sich gedacht, hey, ich bin doch hier beides. Ich darf Geld investieren und gleichzeitig darüber kontrollieren. Er war beides in einer Person. Das macht man heute hoffentlich nicht mehr. Aber damals, vor 30 Jahren, war das so. 1995 ist das Ganze dann passiert. 1992 übrigens kam er zu dieser Bank. Und die ersten Investments brachten der Bank 10 Millionen Pfund. War ungefähr ein Zehntel des Handelsvolumens der Bank. Wow. Zu seinem Gehalt von 50.000 Pfund kam jetzt ein Bonus von 150.000 Pfund. Er lebte natürlich in Luxus und Braus. Oh, er wurde gefeiert. Man sah ihn als den Experten. So viel Lob und so viel Anerkennung, so viel Ehre für den, der sich da auskennt. Man gab ihm immer mehr Freiheiten. Und alle bejubelten ihn. Und er dachte tatsächlich jetzt, er ist der Experte. Er kann den Kurs voraussagen. Und er fing an zu investieren, zu investieren, zu investieren. Nicht mit seinem eigenen Geld. Mit dem Geld der Bank. Mit dem Geld der Kunden, die nichts davon wussten. Und dann kamen die ersten Verluste. Und er verbuchte diese Verluste bei diesem berüchtigten 5-8er-Konto. Und das hielt er bewusst geheim. Das ist typisch bei diesem Gier, ne? Da bleibt man immer so ein Stückchen geheim. Die Bank wusste nichts davon. Aber das Minus wurde immer größer. Und dann noch diese verrückte Idee dieser Doubling-Strategie. Hast du 1.000 Verlust, bringst du das Doppelte ein. In der Hoffnung, mit einem Schlag diesen Verlust wieder gut zu machen. Das ist so wie ein Spieler, merkt ihr? Hast gerade das Spiel verloren, hast deinen Einsatz verloren und was machst du? Du gehst nicht weg, du bleibst am Tisch und sagst dir, das nächste Spiel, das gehört mir, ich werde gewinnen. Und jetzt nimmst du den doppelten Betrag rein, in der Hoffnung, diesen Verlust wieder rauszuholen. Verlierst du dieses Spiel auch wieder? Kein Problem, irgendwann kommt das Glück zurück. Ich nehme wieder den doppelten Betrag, ich nehme wieder den doppelten Betrag. Sowas ist nicht mehr rational. Hier zeigt sich Gier. Und diese Gier frisst das Gehirn. Genau das ist bei ihm passiert. Er hatte nur noch Verluste. Im Januar 1995 betrugen die Verluste schon 220 Millionen Pfund. Und die Bank wusste nichts davon. Und er doppelte wieder seine Strategie und er hoffte wieder, dass der Index, der Nikkei-Index steigen würde. Aber dann kam am 17. Januar 1995 dieses verheerende Erdbeben dort im japanischen Kobe. Fast Stärke 7 auf der Richterskala. 6.500 Todesopfer, 44.000 Verletzte, 300.000 Obdachlose. Ein Schaden, den man geschätzt hat auf über 100 Milliarden US-Dollar. Und wer so ein bisschen schaut in die Wirtschaft und die Börse, so etwas hat sofort radikale Auswirkungen. Er spekulierte weiter darauf, dass die Kurse steigen, aber sie sind gefallen und gefallen und gefallen. Er hätte die Reißleine ziehen sollen, aber das hat er nicht gemacht. Er war blind. Die Gier hat ihm das Gehirn weggefressen. Und er hatte schließlich einen Verlust von 825 Millionen Pfund. Das war das Doppelte des verfügbaren Handelskapitals der Barings Bank. Die Bank war bankrott. Sie war pleite. Als Leeson das mitbekam, hat er die Flucht ergriffen. Aber er wurde in Frankfurt am Main geschnappt, nach Singapur ausgeliefert und bekam dort nach unserem Verhältnis wahrscheinlich nur 6,5 Jahre Gefängnis. Es brauchte lange Zeit, ehe das Vertrauen in das Bankwesen wiederhergestellt war. Die Kunden der Barings Bank haben ja alle ihr Vermögen verloren, war ja weg. Die Bank wurde dann für ein symbolisches Pfund an die Ing-Gruppe verkauft. Und deswegen kennt sie heute keiner mehr. Ja, die Gier hatte Leeson blind gemacht. Die Gier frisst Gehirn. In der Bibel finden wir viele Geschichten über Gier, über Habgier, über Sucht, über Neid, Eifersucht, all das wird Sünde, es wird Götzendienst genannt. Die Propheten geben uns einen Blick hinter die Kulissen. Aus Gier wollte Luzifer so sein wie Gott. Und er wurde aus dem Himmel geworfen. Aus Gier wollte Eva von diesem Baum essen, weil er ihr Erkenntnis schenkt. Weil es sie klug macht. Sie aß davon, sie gab Adam davon und er liebte seine Frau mehr. Er begehrte sie mehr als den Herrn. Und beide haben das Paradies verloren. Und wir können jetzt jede Geschichte durchgehen. Da könnte man noch stundenlang hier sitzen. In vielen Geschichten wird dieses Thema uns gezeigt, wie dann aus Neid und Eifersucht Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Oder wie Abraham und Lot auf diesem Hügel stehen und Abraham gibt dem Lot die Wahl. Und Lot entscheidet sich aus Gier. Er denkt, da habe ich mehr wirtschaftlichen Erfolg. Das bringt mir mehr. Und er geht nach Sodom. Und was hat er am Ende gehabt? Ihr kennt die Geschichte. Das Volk Israel in der Wüste, ständig begierig. Irgendwann haben sie das Manna satt, sie wollen Fleisch haben. Ich kann nur noch verstehen, dass sie nach Knoblauch und Zwiebel begehren. Schmeckt mir auch gut. Aber Fleisch? Und wie ging die Geschichte aus? Das Fleisch fraß förmlich ihr Gehirn. Die Geschichte von Achan, Josua 7. Durch seine Gier hat er genommen, was ihm nicht zustand. Er stürzte damit das Volk Israel ins Unglück und natürlich sich selbst und seine ganze Familie. Das Volk Israel forderte einen König aus Gier. Was hat es ihnen gebracht? Immer wieder menschliche, gierige Herrscher. Aus Gier nahm sich David eine Frau, die schon verheiratet war. Und um diese Gier zu vertuschen, ließ er ihren Ehemann umbringen. Oh, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, bis hin zum Neuen Testament. Judas Iskariot, aus Gier, nahm er aus der Kasse, der Jünger. Aus Gier verriet er seinen Herrn für 30 Silberlinge. Und er spottete noch über Maria, weil sie nahm dieses Salböl im Wert von 300 Silberlingen, 300 Denar, und salbte damit ihren Herrn. Aus Gier wollten Ananias und Sapphira von der Gemeinde versorgt werden. Am Ende haben sie ihr Leben verloren. Es gibt so viele Geschichten mit einer klaren Botschaft. Gier frisst Gehirn. Und es gibt eine Geschichte, die knüpft an meine letzte Predigt hier. In dieser Predigt ging es um Naaman. Sein Name bedeutet liebenswert. 2. Könige Kapitel 5. Und wenn ihr die Bibel habt, dann können wir damit hineingehen. 2. Könige Kapitel 5. Naaman ist der Hauptmann der Assyrer, heißt es dort. Er kam mit einer unheilbaren Krankheit, mit Aussatz, nach Israel. Warum kam Naaman mit seiner Krankheit zu den Feinden? Ach ja, klar, da war doch dieses Mädchen, deren Namen wir nicht kennen. Dieses Mädchen, was durch Raubzüge, durch Brutalität, durch Plünderung, durch Überfälle, durch Raubgier der Assyrer aus ihrer Heimat entrissen wurde und nun im Dienst der Frau von Naaman stand. Dieses Mädchen, deren Namen wir nicht kennen, aber die wahrscheinlich nicht älter als 12 Jahre war. Vielleicht war sie gerade mal 10. Sie ist wirklich ein junges Mädchen. Und wir haben in meiner letzten Predigt schon darüber staunen dürfen, wie sie durch das, was ihr hier angetan wurde, wie sie dadurch eben nicht verbittert, wie sie dadurch auch nicht verzweifelt und auch nicht nachtragend war. Nein, sie hatte sich entschieden zu vergeben. Sie hatte sich entschieden zu verzeihen. Sie hatte sich entschieden zu vergessen. Und als sie hört, dass Naaman krank ist, geriet sie eben nicht in Schadenfreude. Ja, das geschieht ihm ja recht und all diese Dinge. Nein, sie wünscht sich für Naaman nur das Beste. Und sie lässt durch die Frau ihn die Nachricht zukommen, da gibt es einen Propheten in meiner Heimat. Da gibt es einen lebendigen Gott in meiner Heimat. Und der Arme muss da einfach nur hingehen und sich sagen lassen, was er tun soll. Und wenn er das dann macht, dann wird er gesund. Hier ist ein junger Mensch, ein Kind, das glaubt an den Propheten. Sie glaubt an den lebendigen Gott. Und kommt aus dem Nordreich Israel. Ist das nicht erstaunlich? Darüber haben wir das letzte Mal schon gestaunt. Und ja, tatsächlich, die Frau von Naaman glaubt das. Naaman selber glaubt das. Ich meine, bitte, er geht zu den Feinden. Der König der Syrer glaubt das. Er gibt ihm sogar noch ein Empfehlungsschreiben. Und so kam Naaman zum König. Aber der König hat nicht diesen Glauben eines Kindes. Der König denkt, das ist eine Kriegserklärung. Und zerreißt seine Kleider. Aber der Prophet hört davon, lässt Naaman zu sich kommen. Und als Naaman bei ihm ankommt, mit seinem großen Wagen und seinen Leuten, ist es eben nicht der Prophet Elisa, der hinausgeht zu Naaman. Er schickt seinen Diener. Er wird hier namentlich noch nicht genannt. Aber wir wissen, wer es ist. Der Gehasi. Und Gehasi hat einen Auftrag, ganz schlicht und einfach. Naaman, geh zum Jordan und wasche dich 7-mal. Damit ist Naaman am Anfang nicht einverstanden, ist erstmal wütend, ist erstmal zornig. Das haben wir uns alle schon angeschaut. Und am Ende macht das tatsächlich. Fährt zum Jordan, taucht sich 7-mal unter, nach dem 6. Mal noch nichts zu sehen und nach dem 7. Mal ist das Wunder geschehen. Er ist geheilt. Es war für ihn ein kleiner Schritt des Glaubens und doch ein großer Sprung zur Heilung. Okay, was hättest du jetzt an der Stelle von Naaman gemacht? Alle herkömmlichen Methoden haben bis jetzt versagt. Zu Hause, die Ärzte haben versagt. Medikamente haben versagt. Priester haben versagt. Götter haben versagt. Alles hat versagt. Und jetzt hast du es tatsächlich gewagt. Du bist zu den Feinden gegangen. Hast dort angeklopft. Und der Feind gibt dir einen Auftrag, der erstmal so verrückt klingt. In Jordan soll ich gehen. Wir haben doch zu Hause besseres Wasser und so weiter. Und plötzlich ist das Wunder geschehen. Alle Vorurteile, die noch da waren, sind plötzlich weg. Es ist eine echte, eine vollständige Heilung. Eine echte, vollständige Heilung. Und wenn am Anfang noch Zweifel und Vorurteile waren, sind sie weg. Naaman ist jetzt nicht einer von denen, die das dem Zufall zuschreiben. Nein, Naaman wusste genau. Wenn er das in einem anderen Fluss gemacht hätte, hätte es nicht funktioniert. Er wusste genau, das lag jetzt nicht unbedingt am Wasser des Jordan. Nein, er kommt, er kehrt um, er hätte nach Hause gehen können, aber es steht extra da, er kehrt um. Das ist das, was auch bei ihm im Kopf passiert. Er kehrt um, Vers 15, und möchte sich bedanken. Er möchte sich erkenntlich zeigen. Hat ja ein Mitbringsel dabei. Was war das eigentlich für so ein Mitbringsel? Was hat er denn mitgebracht? Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen gerechnet. 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festgewänder. Wie viel ist das, wenn man das so umrechnet? Ein Talent, das kann ein Gewichtsmaß sein. Da haben wir so ungefähr 35 Kilo für ein Talent. Das wären also 350 Kilo. Das ist eine Menge Gewicht. Silber. Und wenn man jetzt den reinen Silberpreis von heute nehmen würde, wären das ungefähr 300.000 Materialwert. Man muss allerdings dann noch einiges bedenken. Damals war das Silber vielleicht nicht ganz so rein wie heute und so weiter. Okay. Aber, kleines Aber, kleine Fußnote. Ein Talent ist im Neuen Testament auch der Geldwert. Und ein Talent sind 6.000 Denar. Und ein Denar ist das, was jemand an einem Tag verdient. Also sind 10 Talente 60.000 Tage Arbeitslohn. Könnt ihr mir folgen? Mal angenommen, man würde heute so mal brutto betrachtet 100 Euro am Tag verdienen. Wie viel sind das dann bei 60.000 Denar? Wie ist das mit der Null? 2 Nullen hinten dran? Hey, da hast du einen Betrag von 6 Millionen. Wow. 6 Millionen. Und diese 6.000 Schekel Gold sind immerhin 70 Kilogramm. Da kommt man auch auf den reinen Materialwert an die 6 bis 7 Millionen. Und zählt man hier noch die Kaufkraft oder den Kaufkraftswert, ist das wieder doppelt und dreifach so viel. Und schauen wir uns die Festgewänder an. Ich meine, wenn heute jemand von diesem Festgewand auch nur irgendwo in der Erde ein Schnipsel finden würde, welchen Wert hätte das wohl? Aber gut, vielleicht damals so um die 100.000 bis 1 Million. Also ein ziemlich wertvolles Mitbringsel hat hier der Naaman dabei. Und er möchte sich bedanken. Er sagt in 2. Könige 5, Vers 15, siehe, nun weiß ich, er weiß es aus Erfahrung, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Wow. Was für ein Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen anderen Gott. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Und dann öffnet er wahrscheinlich, er geht übrigens in das Haus von Elisa jetzt hinein, er geht in das Haus hinein, und jetzt öffnet er wahrscheinlich seine Beutel, die er da hat, seine Sackel. Ja? Silber, Gold, Festgewänder. Was hättest du jetzt an der Stelle von Elisa gemacht? Was macht Elisa? Elisa sagt, nein, danke. Er sagt, nein, danke. Damit lässt sich Naema nicht einfach abspeisen, okay? Er denkt wahrscheinlich, das ist so die Kultur, da muss man erst so 10-mal nachdrücken, ja? Und es steht auch da, dass Naema ihn nötigt. Aber Elisa bleibt fest. Er sagt, nein. 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 Nein, ich will nicht einen Denar. Nicht ein Festgewand. Nicht ein Schäkel Gold, nichts. Es war nett, dich kennengelernt zu haben. Fahr nach Hause. So ungefähr. Warum sagt Elisa nein? Warum nimmt er von diesem Geschenk nicht eine Münze an? Er hätte sicherlich 1000 Gründe gehabt, und die schauen wir uns auch gleich an. Aber warum sagt er nein? Er hätte 1000 Gründe haben können, es anzunehmen, aber wir schauen uns mal an, warum er Nein sagt. Erstens, Gottes Gnade kann man nicht kaufen. Naamans Heilung war ein Geschenk. Es war ein Gnadenakt Gottes. Das Geld von Naaman anzunehmen, käme nämlich jetzt einer Bezahlung gleich. Und Elisa wollte dem Naaman mitteilen, dieser Gott Israels ist nicht wie die Götter, die du bis jetzt kanntest. Diese Götter wollten immer etwas haben, will haben. Die sind gierig. Die musst du mit Opfer und anderen Dingen zufriedenstellen. Aber dieser Gott Israels ist nicht gierig. Der Gott Israels ist gnädig. Der will nichts haben, der will geben. Und du kannst für diese Heilung nicht bezahlen. Elisas Ablehnung soll Naaman verdeutlichen, dass diese Heilung keine Dienstleistung eines Menschen war, keine Dienstleistung des Propheten war, sondern ein Gnadenakt Gottes, ein Geschenk. Und wir können Gott nicht durch Leistung bezahlen für seine Gnade. Elisa selber steht im Dienst des Herrn. Und da er im Dienst des Herrn ist, ist das, was er tut, allein zur Ehre Gottes und niemals zu seiner Ehre. Im Dienst des Herrn gibt es keine Ehrenposten. There are no posts of honor. Da geht es nicht um persönliche Anerkennung, um Profit, um sich einen Namen zu machen. Das wollten die, die sich einen Turm gebaut haben. Und Gott hat eingegriffen und hat verwirrt. Jesus selber sagte doch zu seinen Jüngern, umsonst habt ihr es empfangen. Und wie geht's weiter? Umsonst gebt es auch. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und hier wird Elisa für uns zu einem Vorbild. Es zeigt sich hier seine Integrität. Es zeigt sich hier, wie Paulus später an die Thessalonicher schreibt, wir sind nicht mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, und auch nicht mit verblümter Habsucht. So nach dem Motto, komm in unsere Kirche, wir sind doch nur an deinem Besten interessiert, Klammer auf, dein Geld, Klammer zu. Nein, darum geht's nicht. Und wenn wir dem Herrn etwas geben, ist das freiwillig, nicht gezwungen. Auch nicht aus Berechnung. Elisa selber möchte Naaman mit diesem Gedanken gehen lassen, staune über diesen Gott, lobe diesen Gott, preise diesen Gott, aber denke nicht, dass du diesem Gott etwas bezahlen kannst. Sonst wäre nämlich, wenn er jetzt was angenommen hätte, Naaman mit dem Gedanken gegangen, Ich habe für die Dienstleistung bezahlt. Wir sind quitt. Und ich wünsche Elisa nur das Beste. Hier zeigt Elisa wirklich seine Demut. Und während jetzt Naaman versucht, diese Geschenke dem Elisa zu geben, steht daneben Gehasi. Gehasi steht daneben. Oh, wenn Naaman dem Gehasi die Geschenke angeboten hätte. Gehasi hätte sie genommen. Vielleicht so ein bisschen mit Bescheidenheit. Oh, wirklich? Ist das notwendig? Und ja, bitte, okay, gut. Ja, wenn du meinst, okay, danke. Und dann wären seine Gedanken wahrscheinlich so in verschiedene Richtungen gegangen. Oh, Gehasi, Gehasi. Gehasi hatte doch das Vorrecht, im Dienst des Propheten zu stehen. Gehasi hatte doch das Vorrecht, vom Propheten zu lernen. Aber was hat er gelernt? Vielleicht denkt sich Gehasi, wir wollen mal so ein bisschen hineinschauen in sein Denken. Steht nicht da, aber vielleicht. Wie funktioniert Gier? Ne? Vielleicht denkt sich Gehasi, oh, 10 Talente Silber. Auch wenn ich nur ein Talent hätte. 6.000 Denar. 20 Jahre muss ich nicht mehr arbeiten. Ich wäre versorgt. Und diese schönen Kleider. Ach, ich hätte auch gerne eins. Und dann sieht er sich vielleicht schon in diesem Kleid. Und während er dort dabei steht und merkt, wie Naaman diese Geschenke dem Elisa aufdrücken möchte, denkt sich der Gehasi vielleicht, Elisa, das kannst du doch ruhig annehmen. Wir brauchen das doch dringend. Schau doch mal dein Haus an. Da, guck mal da, da ist ein Riss in der Wand. Das bröckelt schon runter und in deinem Dach regnet es auch hinein. Das könnte man doch gebrauchen, oder? Und wie wäre es mit einem neuen Dienstwagen? Habe ich vor kurzem in der Werbung gesehen, so mit 4 PS. Ich fahre den auch gerne für dich. Und hinten kannst du dich hinlegen. Und dann sind wir schneller bei der Schunamieterin. Und müssen nicht immer zu Fuß gehen. Und, ach so, übrigens, haben wir nicht einen Brief bekommen? Schaut mal bitte, nächsten Kapitel 6. Kapitel 6, okay, 2. Könige 6. Haben wir nicht einen Brief bekommen von der Schule dort in der Nähe vom Jordan? Könnte die Schule in Jericho gewesen sein. Haben die uns nicht geschrieben, dass es dort schon zu eng wird und wir sollen demnächst vorbeikommen? Ist das nicht die ideale Spende für diese Schule? Können wir doch annehmen, oder? Da müssen wir doch nicht die Schüler da losschicken mit geliehenem Werkzeug. Und da fangen die da an zu arbeiten und dann fliegt das Eisen ins Wasser und dann musst du da hinterher tauchen. Und ihr kennt ja die Geschichte. Außerdem, halt, Moment mal. Elisa, hör ich mal zu. Der Naaman, der kommt von den Feinden. Die sind immer wieder ins Land eingefallen mit diesen Raubzügen, haben die großen Verlust, großen Schaden angerichtet. Wäre das nicht angemessen, das als Entschädigung anzunehmen? Und außerdem, Elisa, du könntest ein paar mehr Diener anstellen und ich kriege eine Gehaltserhöhung. Und ach, egal in welche Richtung seine Gedanken gehen, einen guten Zweck lässt sich doch immer finden, oder? Was kann man nicht alles machen für 1 Million? Oder 7 Millionen? Oder vielleicht rund 20 Millionen, die Naaman dabei hatte, nach heutigem Maßstab. Ach, der Gehasi. Vielleicht denkt sich Gehasi sogar noch Folgendes. Er sagt sich vielleicht, das ist jetzt die Gelegenheit. Die hatten wir noch nie, die kommt nicht wieder. Das muss jetzt sein. Kennt ihr dieses Gefühl auch? Da kriegst du so Werbung ins Haus. Oder da poppt was ab auf deinem Monitor. Und dann fängt der Counter an zu laufen. Nur jetzt. Nur heute. Bestelle in den nächsten 5 Minuten. Und es gehört dir. Dem Ganzen gibt man sogar einen Namen. FOMO nennt man das. Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht hat das Gehasi auch in diesem Moment. Oh, Elisa, du lässt ihn doch jetzt nicht einfach gehen. Das geht doch nicht. Wir brauchen das doch dringend. Vielleicht denkt sich Gehasi sogar auch, ja, ich verstehe, Elisa, das mit Gottes Ehre und Gnade nicht mit Geld kaufen und so. Ich weiß, ja. Aber muss man denn so schwarz-weiß sein? Ist da nicht ein bisschen Farbe drin? Warum nicht ein bisschen mehr Pragmatismus? Das würde doch jeder machen. Wir wissen nicht, wie er genau gedacht hat. Aber vielleicht findet ihr euch wieder. Und in 2. Könige, Kapitel 5, Vers 20. 2. Könige 5, Vers 20. Da kriegen wir einen Blick in sein Denken. Und das ist schon so das Ende des Denkprozesses. Ich will ihm nachlaufen, sagt er. Elisa hat den Mann gehen lassen. Ich nutze diese Gelegenheit. Ich laufe ihm nach. Ich werde mir etwas nehmen, sagt er. Ich werde das nicht einfach gehen lassen. Ich sage einfach, da sind jetzt gerade Gäste gekommen. Theologiestudenten. Die sind immer bedürftig. Ich bin ja auch bedürftig. Die kommen aus dem weit entfernten Bergland Ephraim. Klammer auf, da hast du gar keine Chance hinzugehen und nachzuschauen, Klammer zu. Ich will ja auch nicht viel. Ich will ja nur ein kleines Stück vom Kuchen. Schaut mal, worum er dann bittet. Ja? Das Gold lässt er nämlich weg. Hättest du nicht vielleicht nach Gold gefragt? Nach Gold fragt er gar nicht. Ein Talent Silber. Er will ja doch sich ein bisschen genügen lassen. Und zwei Festgewänder wären ganz nett. Eins für heute, eins für morgen. Oder eins für jetzt und eins für die Wäsche. Irgendwie so. Hier zeigt sich Gehasis Gier. Und sie endet in Gaunerei. Gehasis Gier führt zur Gaunerei. Und diese Gier frisst Gehasis Gehirn. Er will bewusst vertuschen. Er weiß eigentlich genau, es ist nicht richtig. Und er macht es hintenrum. Gehasi will etwas haben, das ihm nicht zusteht. Und er erliegt dieser Versuchung nach dem schnellen Reichtum. Und er rechtfertigt wahrscheinlich sein Verhalten damit, dass andere das doch auch tun würden. Er denkt, das bringt nur Vorteile. Aber er schaut nicht auf die Nachteile. Er denkt nur, die Aktienkurse steigen. Aber die können auch wieder fallen. Und diese Gier verleitet ihn zu unlauteren Mitteln, zu Lüge. Es zeigt sich hier bei ihm durch diese Geheimhaltung, so wie bei Leeson auch schon. Er will eine Armen-Situation ausnutzen, der war doch eben noch spendabel. Und da geht er los und rennt ihm hinterher. Wisst ihr, Gier gibt sich niemals zufrieden. Gier sagt niemals, es ist genug. Gier frisst Gehirn. Gier schadet dir. Gier frisst so große Löcher in dein Hirn, dass der Heilige Geist keinen Platz mehr hat und verschwindet. Gier und Stolz haben eines gemeinsam. Sie machen dumm. Und das zeigt sich hier in dieser Geschichte bei Gehasi. Und während Naaman mit all seinen Geschenken überglücklich über die Heilung, staunend über diesen großen, barmherzigen, allmächtigen und gnädigen Gott, noch völlig neu in seinem Glauben, in seinem Luxuswagen dahin fährt, sieht er plötzlich in seinem Rückspiegel eine kleine Staubwolke, die ihm hinterher rennt. Und er erkennt in dieser Staubwolke, halt, Moment mal, das ist doch der Diener von dem Propheten. Er drückt auf die Bremse, er steigt aus seinem Wagen aus, läuft auf ihn zu und fragt ihn, ist alles okay? Und Gehasi außer Atem sagt, mein Herr schickt mich. Mein Herr schickt mich dringend, ganz dringend. Um dir zu sagen, jetzt eben sind zwei junge Theologiestudenten aus dem Bergland Ephraim gekommen. Du weißt, das sind die, die auch im Dienst dieses großen, allmächtigen, barmherzigen Gottes stehen. Könntest du ihnen nicht vielleicht doch ein bisschen was abgeben, so wie ein Talent Silber und zwei Festgewänder, für jeden eins? Naaman, etwas überrascht, vielleicht etwas irritiert. Okay, gut. Ein Talent willst du? Zwei Personen? Nein, komm, für jeden ein Talent. Immerhin, ein Talent sind 35 Kilo. Schon mal 35 Kilo gehoben? Das ist eine Menge Gewicht, okay? Er schickt extra zwei Diener mit, jeder trägt ein Talent Silber und ich stell mir das so vor, dass der Gehasi die zwei Festgewänder trägt. Sie kommen in das Haus, Gehasi schickt die Diener weg, er geht ins Haus hinein. Er denkt, ich tue mal so, als wäre nichts gewesen. Und dann kommt die Frage des Propheten. Gehasi, wo warst du? Ich war gar nicht weg. Ich war die ganze Zeit da. Hast du nicht mitbekommen? Ich war gerade hinterm Haus. Oder an einem Baum oder so. Hatten ja damals noch keinen WC oder so. Ja? Es war wieder eine Lüge. Es war eindeutig eine Lüge. Und der Prophet muss ihm sagen, dass er es weiß. Der Prophet lässt ihm wissen, dass Gott es weiß. Du kannst nichts im Verborgenen tun. Du kannst es vom Menschen geheim halten, ja. Aber Gott kann bis in dein Herz hineinschauen und er weiß genau, was dein Motiv ist. Was hat es Gehasi gebracht? Er wurde aussätzig. Er bekam den Aussatz des Naaman. Oh, wenn wir gierig sind, merken wir es vielleicht nicht gleich. Wie schon gesagt, Gier und Stolz, sie machen blind für den eigenen Zustand. Und sie machen dämlich. Merken wir es überhaupt? Kriegen wir es überhaupt mit? Es gibt Geschichten in der Bibel, die uns davor warnen. Schon in den 10 Geboten hat Gott es verankert. Und man hat fast so den Eindruck, dieses 10. Gebot fasst alle anderen Gebote zusammen, um diesen Punkt klar zu machen. Wie geht denn das 10. Gebot? Du sollst nicht begehren. Weil oft entspringt aus dieser Begierde, und das merken wir auch hier bei Gehasi und bei vielen anderen Geschichten, dass sie dann anfangen, nicht mehr die Wahrheit zu sagen, nämlich zu lügen oder bis hin zum Morden oder bis hin zum Diebstahl und vielen anderen Dingen. Ich möchte mit euch einen Text lesen, den Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6 und dort Vers 6. 1. Timotheus, Kapitel 6 und dort Vers 6. Wir sind hier am Ende des 1. Timotheusbriefes oder fast am Ende. Im letzten Kapitel des 1. Timotheusbriefes, Vers 6, Kapitel 6, Vers 6. Es heißt dort, es ist allerdings, Schlachterbibel, es ist allerdings die Gottesfurcht, was? Gottesfurcht, was ist sie? Eine große Bereicherung. Gottesfurcht, eine große Bereicherung? Eusebius, Gottesfurcht, eine große Bereicherung? Ist für dich deine Gottesfurcht, ist für dich dein Glaube eine große Bereicherung? Ist das genug? Der Vers geht noch weiter. 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Ich lese mal noch weiter, Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so wie es Hiob schon sagte. Ja, nackt bin ich geboren. Was kann ich denn schon groß mitnehmen? Nackt werde ich wieder sterben. Wir haben nichts mit in diese Welt hineingebracht. Und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Vers 8. Wenn wir aber Kleidung, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Hey, wir haben alle mehr als nur Nahrung und nur Kleidung. Hierzulande. Und wir haben wahrscheinlich mehr als nur ein Gewand im Schrank hängen. In der Wohnung oder in dem Haus, wo wir wohnen. Mit dem ein, zwei Autos, mit denen wir fahren. Und den Geldbeträgen auf dem Konto. Und wahrscheinlich auch mehr als nur ein Frühstück. Nahrungsvorräte, wo wir eine ganze Woche oder 2 Wochen vielleicht davon leben könnten. Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung. Die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Oh, was kann uns helfen, wenn die Gier aufkeimt? Denkst du, du bist davor geschützt? Oh, wer meint, der Stier soll zusehen, dass er nicht fällt? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns davor geschützt ist. Es wäre so wie Stolz. Wenn jemand behauptet, ich werde niemals stolz, ist es in diesem Moment schon geworden. In diese Falle können wir alle tappen. Viel schneller, als wir denken. Und welches Prinzip wird uns hier mitgegeben? Was kann uns schützen? Die Gottesfurcht als eine große Bereicherung zu sehen. Genügsamkeit zu leben. Oh ja, wenn wir nicht begehren sollen, dann hilft es doch eher die Dankbarkeit. Weil durch Dankbarkeit kommt Zufriedenheit und durch Zufriedenheit Genügsamkeit. Und durch Genügsamkeit Gelassenheit. Auch die Erinnerung daran, dass wir doch nichts mit in die Welt gebracht haben und nichts mitnehmen können in eine Welt, die der Herr für uns bereitet. Und dort kriegen wir Kleider und dort kriegen wir Kronen und dort kriegen wir Dinge, die werden uns nicht gierig machen. Oh, es gibt noch viele Texte zu diesem Thema. In Kolosser 3, Vers 5 werden wir sogar aufgefordert, diese Glieder zu töten, die auf Erden sind und aufgelistet werden. Hier in Kolosser 3, Vers 5, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht. Und sie werden hier Götzendienst genannt. Sie zu töten, ja. Das ist immer die Parallele zur Taufe. Da sterben wir, ja. Aber Paulus sagt ja auch, er stirbt täglich. Bis hin zu dem Text, den wir schon gelesen haben in Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Und hier wieder, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So ist doch der beste Schutz vor Gier die Dankbarkeit. Denn das ist der Wille Gottes. Und wenn du begehren willst, dann begehre nicht die Dinge, die vergehen. Begehre doch nicht die Dinge, die Motten fressen und die der Rost zerstört. Begehre doch den Herrn. Begehre doch sein Wort. Begehre das ewige Leben. Setz doch deine Gier darauf. Lass nicht zu, dass dich die Gier antreibt. Übe Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und du wirst merken, das Ergebnis ist Genügsamkeit und Gelassenheit. Als bester Schutz dafür haben wir die Haushalterschaft, wo der Herr uns eh sagt, alles gehört mir. Und durch das regelmäßige Geben, Malachi 3, Vers 10 und andere Texte, aber vor allem dort, wo uns daran erinnert, dass wir nicht rauben sollen, dass wir ihn nicht berauben sollen, sondern ihm das geben, was ihm zusteht. Den Zehnten von unseren Einkünften. Wie schon gesagt, Gott ist kein Gott der Gier, sondern ein Gott der Gnade. Gottes Gnade ist erstaunlich. Wenn wir bei uns Gier feststellen, dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns vergibt. Er hat auch deine Gier auf sich genommen und ist am Kreuz dafür gestorben. Das war auch die Gier von Adam und Eva. Das war auch die Gier von David. Und er hat damals schon David wissen lassen, weil David aufrichtig bereut hat, seine Gier nach Bathseba, dass er ihm vergibt, vollständig. Vollständig. Er hat zwar die Konsequenzen sein Leben lang getragen, aber es war Gott, der sich entschieden hat, den zweiten Sohn von Bathseba, die Frau, mit der er die Ehe gebrochen hat, einzusetzen. Diesen Sohn einzusetzen als Nachfolger, den Salomo, einzusetzen als Nachfolger und somit in diese Kette des Messias. Ganz am Anfang habe ich Nick Leeson erwähnt. 6,5 Jahre Gefängnis hat er bekommen. Nach 4 Jahren wurde er entlassen, aus gesundheitlichen Gründen. Er lebt noch. Ist inzwischen, müsste man rechnen, weiß ich es gerade nicht genau. Aber er lebt noch. Und er hat aus seiner Geschichte damals gelernt. Und Gehasi? Hat die Geschichte von Gehasi vielleicht ein gutes Ende? Ich weiß, es ist nur Spekulation, aber in 2. Könige Kapitel 7 tauchen Aussätzige wieder auf. Es ist in dem Zusammenhang, dass sie mitbekommen haben, die Aussätzigen, dass die Feinde Israels, das sind wieder die Assyrer dort gewesen, dass sie abgehauen sind. Und es sind die Aussätzigen, die jetzt sehen, was sie zurückgelassen haben. Und man hat so den Eindruck, die handeln wieder so aus Gier. Die wollen wieder das Essen und die wollen wieder die Kleider und die wollen wieder alles, was da drum steht. Und sie nehmen sich das und sie gehen hin und verbergen es und kommen wieder und machen das Gleiche. Bis einer unter ihnen, es wird uns kein Name genannt, aber bis einer unter ihnen sagt, halt, Moment mal, was wir machen, ist nicht richtig. Heute ist ein Tag guter Botschaft, sagt er. Und gute Botschaft auf Griechisch heißt Evangelium. Heute ist ein Tag des Evangeliums, sagt er. Die in der Stadt verhungern und hier draußen ist Überfluss. Wir müssen in die Stadt gehen und es den Leuten sagen. Und vielleicht war es Gehasi. Vielleicht. Vielleicht hat er gelernt aus seiner Gier, dass es ihm ja nur schadet. Und vielleicht hat er es doch bereut und erkannt, dass alles hier in dieser Welt fürs Feuer ist. Aber es gibt einen Schatz, den Motten und Rost nicht vernichten können. Und in diesen Schatz hat er investiert. Zumindest in 2. Könige Kapitel 8, Vers 4 taucht Gehasi wieder auf. Und diesmal steht er im Dienst des Königs. Er steht vor dem König. Wäre er noch aussätzlich, könnte er nicht vor dem König stehen. Er steht vor dem König. Und der König lässt sich Geschichten erzählen, die großen Geschichten des Propheten. Vielleicht war Gott tatsächlich gnädig. Auch du sollst eines Tages vor dem großen König stehen, vor dem König des Universums. Wie geht deine Geschichte weiter? Wenn du begehren willst, dann begehre den Herrn. Übergib ihm deine Gier. Lass dir von ihm die Augen öffnen. Lass dir von ihm dein Gehirn reparieren, dass die Löcher wieder heil werden, dass der Heilige Geist wieder einziehen kann, dass Weisheit wieder da ist. Versuche herauszufinden, wo beginnt es, dass du gierig wirst und tritt rechtzeitig auf die Bremse. Lass nicht zu, dass dieses Gefühl dich überrollt. Lass dir von ihm ein neues Herz schenken, einen neuen Sinn, dass diese Dinge der Welt dir wirklich nichts anhaben können. Ein Herz voller Vertrauen und Dankbarkeit. Zufriedenheit, Genügsamkeit und Gelassenheit. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.